Hast du Lebensmittelvorräte im Haus? Ich finde es sinnvoll, für alle Fälle vorbereitet zu sein. Ganz gleich, ob ich krank im Bett liege, Hochwasser die Straßen unpassierbar macht oder ein Sturm die Stromversorgung unterbricht. Für ein paar Tage kann ich mich immer selbst versorgen. Ich bin Volker, das Vorsorge-Eichhörnchen. Und auf ernährungsvorsorge.sachsen.de gebe ich dir wertvolle Tipps, wie du dir einen schlauen Vorrat anlegen kannst. Also bis gleich auf ernährungsvorsorge.sachsen.de.
Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Für viele Dresdner hat der Mittwochmorgen an diesem 11. September 2024 wahrscheinlich mit einem verwunderten Blick aufs Smartphone begonnen. Zahlreiche News-Apps und Nachrichtenportale berichten mit Eilmeldungen über den Einsturz eines Teils der Carola-Brücke in Dresden, der sich in der Nacht ereignet hat. Die Bilder schockieren und beeindrucken zugleich. Ein etwa 100 Meter langes Stück der Brücke liegt in der Elbe. Es ist ein großes Unglück, aber wiederum zum Glück auch keine Katastrophe, bei der Menschen zu Schaden kamen. Dennoch stellen sich jetzt viele Fragen. Wie konnte das passieren? Wie sicher sind Brücken in Dresden, Sachsen und Deutschland generell? Und vor dem Hintergrund einer sich aufstauenden Sanierungsbedürftigkeit vieler Brücken stellt sich auch die Frage, droht ein Brückenkollaps? Damit willkommen im Podcast Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deike. Ich spreche in dieser Folge gleich mit dem Leiter des Instituts für Massivbau der TU Dresden und zugleich bundesweit renommierten Brückenexperten Professor Manfred Kurbach. Zuvor aber ein Blick auf die Lage, die hat seit dem frühen Morgen mein Kollege Sandro Rarisch-Pohl im Blick für uns bei sächsische.de. Hallo Sandro.
Hallo.
Ja, Sandro, erklär mal, was ist passiert, wie ist die aktuelle Situation und was weiß man überhaupt schon?
Ja, zu dem Brückeneinsturz, also es ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften aktuell noch in Dresden vor Ort. Dazu gehören Feuerwehr, Polizei, aber auch THW und Drohnenstaffel von ASB und Feuerwehr. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Leute vor Ort, die sich jetzt den Schaden anschauen. Was wir wissen, ist, dass nach bisherigen Erkenntnissen gegen 3.08 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ein Teil der Carola-Brücke in die Elbe gestürzt ist. Bei diesem Teil soll es sich um einen 100 Meter langen Abschnitt handeln. Nicht von der Fahrbahn, die in die Altstadt oder die Neustadt führt, sondern dort, wo die Straßenbahnen drüber fahren, wo Leute auf dem Gehweg sich befinden, wo Fahrräder drüber fahren. Das ist der elbabwärts gelegene Bereich. Die Feuerwehr ist alarmiert worden und hat, als sie eintraf, einen etwa 1 Meter großen Spalt am Altstädter Brückenkopf vorgefunden. Als sie sich diesen Spalt angeschaut hat, soll es einen lauten Knall gegeben haben. In diesem Moment sind zwei große Fernwärmeleitungen, man muss sagen, regelrecht explodiert und heißes Wasser aus diesen Fernwärmeleitungen ist auf das Terrassenufer geströmt und hat das Terrassenufer auch regelrecht geflutet.
Dementsprechend ist natürlich jetzt auch an diesem Morgen die Verkehrslage schwierig gewesen, viele Staus. Wie ist denn die Situation in diesem Teil?
Ja, also der Stau, also es gab auf jeden Fall Stau am Morgen im Berufsverkehr in Dresden. Das hat betroffen den Pirnaischen Platz, den Straßburger Platz, die Wilsdrufer Straße, die anderen umliegenden Brücken. Die offizielle Umleitung führt jetzt über die Albertbrücke. Also die gesamte Innenstadt war am Mittwochmorgen dicht. Offiziell hat die Stadt, wie gesagt, diese Umleitung eingerichtet über die Albertbrücke. Und die Umleitung für das gesperrte Terrassenufer erfolgt jetzt wie bei Hochwasserereignissen, wie wir es zuletzt im Dezember und im Januar hatten, über die Wilsdrufer Straße. Aktuell werden noch Verkehrszeichen aufgestellt, sodass die Autofahrer sich auch orientieren können, wo sie lang müssen. Darüber hinaus ist der Elbe-Radweg ebenfalls gesperrt auf beiden Seiten. Dort besteht jetzt die Gefahr einfach, dass noch Teile herunterkommen von der Brücke. Also die Gefahr ist jetzt alles andere als gebannt.
Also wird es auf jeden Fall auch in den kommenden Tagen, Wochen diese Umleitungen, diese Sperrungen dort geben?
Ich denke, dass wir auf jeden Fall von Wochen reden, wenn nicht gar noch länger.
Eingestürzt, du sagtest es vorhin gerade, ist der Teil der Brücke, der noch nicht saniert wurde. Die Brücke wurde ja vergangenes Jahr, der andere Teil, saniert. Wie knapp ist Dresden denn einer noch größeren Katastrophe entgangen? Es fahren ja eigentlich Straßenbahnen auf dieser Brücke.
Ja, sehr knapp, sehr knapp. Wäre das Ganze tagsüber passiert, im Berufsverkehr, mittags, nachmittags, egal wann, auf dieser Brücke ist normalerweise sehr viel Verkehr. Da haben wir Fußgängertouristen, die über die Brücke laufen. Wir haben die Fahrradfahrer. Die Carola-Brücke gehört zur sogenannten Nord-Süd-Achse für Fahrradfahrer. Das heißt, es fahren sehr viele Fahrradfahrer von der Neustadt in Richtung Universitätsgelände. Die Straßenbahnen fahren auch im 10-Minuten-Takt über diese Brücke. Wäre dort die Brücke in diesem Moment eingestürzt, dann hätte es auf jeden Fall Verletzte, wenn nicht auch Tote gegeben. Und was wir auch wissen, ist, dass die letzte Straßenbahn um 2.50 Uhr gefahren ist. Das sind 18 Minuten zuvor. Also auch hier hätte schon was passieren können.
Das zeigt auch dieser kurze Zeitabstand tatsächlich, wie knapp es gewesen ist, dass dort hätte auch eine Bahn in diesem Moment über die Brücke fahren können. Es gibt auch ein Video, das mittlerweile online die Runde macht, vom Fraunhofer-Institut. Eine Webcam, die den Moment des Brückeneinsturzes zeigt. Dort ist auch zu sehen, dass kurz danach auch viele Menschen auf der Brücke sich befunden haben.
Das Video habe ich auch gesehen, ja. Ehrlich gesagt, viel habe ich auch diesem Video nicht gesehen. Die Qualität ist nicht besonders gut. Aber auf jeden Fall sind die ersten Schaulustigen sehr schnell vor Ort gewesen, wenn man das jetzt so sagen kann. Schaulustig, das ist etwas, was Dresden so noch nie gesehen hat, ne? Also ganz Dresden steht unter dem Eindruck dieser Bilder aktuell. Und was wir jetzt aber gesehen haben tagsüber, dass sehr viele Leute insbesondere auf die Prühlsche Terrasse gekommen sind, an das gegenüberliegende Elbeufer in der Neustadt, das Königsufer, um sich das anzuschauen, um auch Fotos zu machen.
Ja, wenn man wenn man so will, ist also dann an der Prühlschen Terrasse der Blick in Richtung Neustädter Seite jetzt auch ein Fotomotiv, das natürlich ungewollterweise jetzt eine Besonderheit darstellt. Kommen wir nochmal auf den einen Aspekt zurück. Du hattest vorhin angesprochen auch diese Explosion dieser Fernwärmeleitungen. Wie geht es denn jetzt damit weiter? Es ist ja von einem großen Ausfall auch die Rede.
In der Nacht, als dann diese Fernwärmeleitungen da offen lagen und das Terrassenufer geflutet haben, sind die Kraftwerke vom Versorger Sachsenenergie zunächst einmal heruntergefahren worden. Das ist auch der Grund gewesen, warum ganz Dresden, also zumindest die Haushalte, die mit Fernwärme versorgt werden, in diesem Moment weder eine Heizung hatten noch warmes Wasser. Inzwischen wird die Fernwärme wieder hochgefahren. Das heißt, die ersten Haushalte sind seit dem späten Morgen, frühen Vormittag wieder an die Fernwärme angeschlossen. Und Sachsenenergie möchte jetzt auch im Laufe des Tages alle Haushalte wieder ans Netz nehmen. Das ist auch nur möglich, weil es mittlerweile einen zweiten Fernwärmekanal gibt, der unter der Elbe verläuft. Der befindet sich neben der Marienbrücke. Ist eigentlich als Redundanz in den letzten Monaten genutzt worden und kommt jetzt zum Einsatz und sorgt dafür, dass wir auch in der jetzt bevorstehenden, doch kälteren Zeit da Fernwärme haben in den Haushalten.
Ebenfalls ein Aspekt, den du vorhin schon angesprochen hast, das Terrassenufer ist umgehend gesperrt worden, weil sich die Lage eben durch das austretende heiße Wasser wie eine Hochwasserlage gestaltet hat. Der Begriff Hochwasser hat auch jetzt eine neue Bedeutung. Es gibt aktuell Berichte darüber, dass auch eine Hochwasserlage in den kommenden Tagen drohen könnte. Jetzt liegt da eine Brücke in der Elbe. Wird eine Zuspitzung der Lage denn für möglich gehalten?
Für möglich ja, für wahrscheinlich allerdings aktuell nicht. Die Feuerwehr hat das Ganze im Blick. Das haben sie uns heute auch nochmal auf der Pressekonferenz erklärt. Und ja, natürlich, diese Steine oder diese Brücke, die da jetzt in der Elbe liegt, ist ein Hindernis, ne? Wenn da jetzt Wasser strömt, da breitet sich auch das Hochwasser ganz anders aus. Aber aktuell rechnet die Feuerwehr für Ostsachsen und auch unseren Bereich speziell am Wochenende nicht mit dieser heftigen Unwetterlage, wie sie auch mancherorts jetzt verkündet wird. Man muss natürlich schauen, ob das Unwetter dann im Elbe-Einzugsgebiet im südlichen Tschechien auch niedergeht und wir das Wasser dann kommende Woche noch bekommen und in welchem Maß. Aktuell ist es allerdings so, wir haben noch Niedrigwasser in der Elbe, das heißt, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Die Voraussetzung für, wie wir es jetzt 2002 zum großen Elbe-Hochwasser hatten, die haben wir jetzt im Moment nicht.
Ja, dann blicken wir auf jeden Fall auch darauf, wie sich das weiterentwickelt. Klingt erstmal nicht danach, dass da jetzt ein Hochwasser droht, aber man hat einen Blick darauf. Eine letzte Frage noch. Gibt es bereits erste Reaktionen aus der Öffentlichkeit, von der Politik, vielleicht auch von der Stadt? Du sprachst es vorhin schon selber an und den zuständigen Stellen für diese Brücke.
Die Stadt hat sich heute auf einer Pressekonferenz geäußert, ist sehr zurückhaltend, was mögliche Gründe für dieses Unglück jetzt angeht. Der für die Brücken Verantwortliche in der Stadtverwaltung hat angedeutet, dass es möglicherweise tatsächlich sich um Korrosion handeln könnte. An der Stelle, wo die Brücke abgesackt ist, soll sich ein Mast der Verkehrsbetriebe befunden haben. Und es sei denkbar, dass an dieser Stelle massiv Chlorite eingedrungen sind und dort im Inneren die Brücke zu einer Korrosion der Bewährung eben gebracht haben. Ob das stimmt, ist alles unsicher. Wenn man jetzt mit Brückenexperten spricht, hört man eigentlich, es ist zu früh, um über Gründe zu spekulieren. Es verbietet sich in diesem Moment einfach, solange hier keine Untersuchungen stattgefunden haben. Und die finden aktuell statt, unter anderem mit der Drohnenstaffel. Das wird also aus der Luft auch geguckt, welche Schäden dort sind und was man da heraus eben interpretieren kann. Aber aktuell haben wir da noch keine näheren Erkenntnisse, auch nicht wir als Journalisten. Und zu deiner anderen Frage, ob es Reaktionen aus der Politik gibt, ja, die gibt es. Die gibt es aus den Stadtratsfraktionen hauptsächlich. Da haben wir unter anderem Parteien, die jetzt fordern, die Augustusbrücke für den Verkehr zu öffnen. Die ist normalerweise nicht für den Individualverkehr, also für Autos geöffnet. Ja, da fahren lediglich Straßenbahn drüber und Feuerwehrautos dürfen da drüber fahren. Da hat die Stadt aber auch gesagt, das wollen wir jetzt nicht. Es wird zu keiner Verkehrsentlastung wirklich führen, weil der Verkehr eben in die direkte Altstadt geleitet werden würde, Wilsdorfer Straße, Postplatz, wo sich der Verkehr aufgrund der Sperrung der Corolla-Brücke jetzt schon staut.
Zudem muss sicherlich auch erstmal analysiert werden in den nächsten Tagen, inwiefern die Trasse oder der Brückenteil beeinträchtigt oder überhaupt betroffen ist, auf dem normalerweise die Straße sich befindet. Es ist ja, wie gesagt, auch der Teil mit den Straßenbahnschienen eingebrochen. Also das wird man in den kommenden Tagen dann sehen, wie sich das auch weiterentwickelt. Bei sächsische.de, ihr seid in den nächsten Tagen und auch heute natürlich noch im Rundum- und Dauereinsatz.
Auf jeden
Soweit
Fall.
Der Überblick. Also erstmal zur Lage nach dem Einsturz der Carola-Brücke in Dresden. Vielen Dank an meinen Kollegen der Dresdner Lokalredaktion von sächsische.de, Sandro Rarisch-Pohl.
Sehr gern. Tschüss.
Vertiefen wir das Thema jetzt aber noch, denn die Frage, die über allem nach diesem Unglück steht, ist, wie sicher sind eigentlich Brücken in Dresden im Speziellen und in Sachsen sowie Deutschland generell? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Manfred Kurbrach von der TU Dresden. Er ist ein führender Experte in der Entwicklung moderner Baustoffe und als Organisator des jährlich in der Messe stattfindenden Dresdner Brückensymposiums gefragter Fachmann für Brückenbau und Instandsetzung dieser Bauwerke. Guten Tag, Herr Kurbach.
Schönen guten Tag.
Herr Kurbach, die Suche nach Ursachen für das Unglück ist gegenwärtig reine Spekulation. Es wird eine Untersuchung dieses Vorfalls geben. Sie sind bestens vernetzt und kennen sich insbesondere aber mit Brücken in Dresden gut aus. Welche Erklärung ist denn für Sie die naheliegendste?
Also ganz häufig ist es so, dass beim Einsturz einer Brücke es nicht die eine Ursache gibt. In den meisten Fällen, eigentlich in allen, die ich kenne, ist es eine Zusammenführung mehrerer Ursachen, oft eine sehr unglückliche Verkettung von mehreren Ursachen, die dann schließlich zu so einem Ereignis führen. Denn wir müssen immer noch bedenken, trotz dieses Einsturzes heute Nacht, der Brückenbau und überhaupt das Bauwesen in Deutschland ist eines der sichersten weltweit. Das hängt sicherlich mit unserem System der Bauaufsicht zusammen, der Überprüfungen, die durchgeführt werden, aber auch der ständigen Überwachung, die tatsächlich an Brücken und herausragenden Bauwerken vorgenommen werden. Es gibt die Regel, dass Brücken alle 6 Jahre gründlich und dazwischen alle 3 Jahre nochmal etwas weniger intensiv geprüft werden, sodass wir über den Zustand der Brücken in Deutschland sehr, sehr gut Bescheid wissen.
Dieses Bescheidwissen, darüber sprechen wir gleich noch und auch über dieses Schlagwort Brückentüff, der nämlich alle 6 Jahre stattfindet. Ich würde gerne nochmal vielleicht Ihren Sichteindruck hören wollen. Sie sind gerade eben, bevor wir dieses Gespräch hier führen, selbst an der Carola-Brücke an der Einsturzstelle gewesen. Was haben Sie dort wahrgenommen und vielleicht schätzen Sie auch mal ein, wie geht es denn da jetzt weiter? Da liegt ja Beton in der Elbe, Straßenbahnschienen heruntergebogene. Wie geht es da vor Ort weiter?
Das eine ist, wie der Zustand im Moment ist. Ein Stück der Brücke, der sogenannte Einhängeträger oder Gerberträger, liegt in der Elbe und die beiden Teile, auf die dieser Gerberträger aufgelagert war, liegen jetzt schief vom Pfeiler aus Richtung Elbe. Die Nachbarfelder sind stark verformt, was übrigens ein sehr gutes Zeichen ist, denn gerade wenn man das große Feld sieht, das von dem eingestürzten Teil Richtung Neustädter Seite geht, biegt sich sehr stark durch. Das zeigt also, wie hoch die Duktilität, die Nachgiebigkeit so eines Spannbetonüberbaus ist. Lässt sich nicht drüber wegreden, es ist trotzdem eben eingestürzt. Und tatsächlich, selbst nach in Augenscheinnahme, bin ich nicht in der Lage, jetzt eine Ursache oder eine Kombination von Ursachen anzugeben. Das muss tatsächlich jetzt am Material, am System, an den Messwerten, denn diese Brücke ist ständig überwacht worden, untersucht werden. Das wird sich auch nicht in wenigen Tagen klären lassen. Ich schätze da eher eine niedrige Wochenzahl, die man jetzt schon benötigt, um alles, was man sieht, weiß, kennt, zusammenzubringen.
Wird für diese niedrige Wochenzahl auch dieses Bild dann bleiben? Wie lange dauert es, so etwas auch zu beräumen? Es sind ja hunderte Tonnen Beton, die da liegen.
Das technische Hilfswerk ist vor Ort und hat sich bereits einen Überblick verschafft und wird jetzt auch mit schwerem Gerät anfangen müssen. Das wird sich nicht innerhalb von wenigen Tagen beräumen lassen, aber schon in einem überschaubaren Zeitraum. Wichtig ist, dass bevor alles zur Seite geräumt wird, tatsächlich Experten die Möglichkeit haben, Materialuntersuchungen durchzuführen.
Es sind ja aber auch
dazu muss man natürlich auch für diese Menschen, die dann dort an diese Brücke gehen, für diese Menschen muss man dazu nochmal. Es müssen noch jede Menge Materialuntersuchungen gemacht werden und man muss natürlich den Menschen, die jetzt diese Untersuchung machen sollen, auch die Gelegenheit geben, sicher an diese Bruchstücke herangehen zu können. Also eine gewisse Absicherung wird da auch noch erforderlich sein, denn wir können niemanden jetzt in Gefahr schicken, solange nicht klar ist, warum das alles passiert ist.
Sie haben es gesehen, Sie möchten nicht mutmaßen und spekulieren, verstehe ich auch. Droht es denn auch, dass dann weitere Brückenteile noch einstürzen können?
Also das ist jetzt sehr schwer vorhersagbar. Ne? So wie ich gerade sagte, wie sich dieser eine Brückenträger dort durchbiegt, ist es auf der einen Seite ein Beleg für die hohe Duktilität. Andererseits kann es natürlich dann jederzeit sein, dass das sich noch weiter verformt. Also deswegen ist diese Brücke gesperrt. Auch die beiden intakten Brückenteile sind jetzt gesperrt. Wir wissen nicht, ob es vielleicht irgendwelche Folgeschäden dort gegeben hat. Die werden sicherlich erst wieder freigegeben, wenn klar ist, was mit der Brücke C, eben der Straßenbahnbrücke, tatsächlich passiert ist. Genauso sind die Bereiche unter der Brücke gesperrt, damit niemand zu Schaden kommt. Denn wir müssen dazu sagen, wir haben Riesenglück gehabt, dass bei diesem Einsturz kein Mensch verletzt oder gar getötet worden ist.
Dass es halt nachts passiert ist. Ein anderes Unglück, das tagsüber passiert ist, ereignete sich 2018 in Genua. Die Autobahnbrücke, ich glaube, wenn man über Brückeneinstürze nachdenkt, in jüngerer Vergangenheit ist das dieses Beispiel, das einem sofort präsent ist. Das war auf der italienischen A10, stürzte 2018 ein. Und damals waren Sie auch infolge dieses Einsturzes bundesweit in Fernsehsendungen zu sehen und gefragte Experte auch zu diesem Thema. Und damals wurden Sie auch gefragt, wie hoch das Risiko für Einstürze denn in Dresden sei. Damals waren Sie sich sicher, das könne hier eigentlich nicht passieren. Nun ist es doch passiert. Da liegt die Frage nahe, wie schnell kann sich denn ein Zustand von so einer Brücke verschlechtern?
Wenn ich nur minimal korrigieren darf, so habe ich damals gesagt, dass ich die Wahrscheinlichkeit als äußerst gering einschätze, dass so etwas in Deutschland passiert.
Die Korrektur lasse ich zu.
Es ist halt so, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Wir haben tatsächlich ein sehr ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, um da eine Zahl zu nennen. Wir gehen von einer Versagenswahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 6 aus. Das ist sehr, sehr wenig. Was aber nicht ausschließt, dass eben in ganz seltenen Fällen tatsächlich etwas passiert. Zwar keine Brücke, aber ein ähnlich dramatischer Einsturz war der der Eissporthalle in Bad Reichenhall. Das ist meines Wissens das letzte große Unglück in Deutschland gewesen. Das heißt also, absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber ich halte nach wie vor die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland so etwas passiert, für äußerst gering. Und wir haben es heute Nacht erlebt, dass es eben trotzdem passieren kann.
Sie sprachen an, die Carola-Brücke wie auch alle anderen Brücken in Dresden und bundesweit überhaupt werden regelmäßig einer Überprüfung unterzogen. Was wird denn bei so einer Überprüfung gemacht und wie laufen vielleicht auch Wartungsarbeiten im Zuge dieser Überprüfungen ab?
Also es wird tatsächlich sehr intensiv sowohl visuell untersucht, wie auch mit Geräten, mit Kameras. Sie kennen diese feinen Kameradrähte, die man überall reinstecken kann.
So endoskopisch.
Ja, da finden also sehr, sehr viele Untersuchungen statt. Bei der Carola-Brücke war es jetzt so, dass die schon seit vielen Jahren mit einem sehr intensiven Monitoring-System ausgestattet war, sodass wir auch auf diese Daten zurückgreifen können, wenn es jetzt darum geht, die Ursachen zu suchen. Also diese Brücke war tatsächlich viel intensiver untersucht und überwacht, als dies dem Mindest-TÜV entspricht.
Der Brücken-TÜV, das ist so das Schlagwort, was damit einhergeht. Der alle 6 Jahre stattfindet, ist so eine große Überprüfung. Und alle 3 Jahre, sagten Sie, findet nochmal eine
visuelle Überprüfung statt, ob sich zum Beispiel, was Rissbildung anbelangt, irgendwas in den letzten 3 Jahren verändert hat. Denn natürlich haben diese Überprüfungen auch Konsequenzen, je nachdem, was beobachtet worden ist. Wenn zum Beispiel sich Rissbildung zeigt, die normalerweise völlig harmlos ist, weil Stahl und Spannbeton funktionieren nur mit Rissen, aber sie dürfen nicht wachsen über ein bestimmtes Maß hinaus.
Das müssen Sie erklären. Also wenn ich da einen Riss an der Brücke sehe, muss das nicht unbedingt ein Alarmzeichen sein.
Solange der Beton völlig ungerissen ist, und wir reden jetzt erstmal nur vom Stahlbeton, wenn der Beton völlig ungerissen ist, dann ist ja offensichtlich die Betonzufestigkeit noch nicht überschritten. Dann weiß der Stahl, der da drin liegt, gar nicht, dass er da ist und dass er eigentlich Kräfte übernehmen könnte. Erst wenn Beton reißt, geht dann diese Zugkraft über in den Stahl, der dann wirkt und der gleichzeitig dafür sorgen muss, dass die Risse klein bleiben. Das gleiche Phänomen haben wir auch beim Spannbeton, nur dass da schon vorher die Spannglieder drin sind, die dafür sorgen, dass Druckspannungen aufgebracht werden, die die Tragfähigkeit der Brücke erhöhen. Vorspannung muss man sich vorstellen, als wenn Sie jetzt 10 Bücher gleichzeitig tragen wollen und nehmen die nur die äußersten, drücken die zusammen und die 8, die in der Mitte sind, werden einfach mittransportiert, die sind vorgespannt. So funktioniert auch der Spannbeton im Betonbau.
Und so eine Art von Brücke oder so eine Art von Baumethode war auch bei der Carola-Brücke angewandt.
Genau, auch die Carola-Brücke war eine Spannbetonbrücke.
Beim letzten, ich nenne nochmal diesen Begriff, Brücken-TÜV, hat die Carola-Brücke den Gesamtzustand gut bekommen. Darin enthalten war aber auch der Teil der Brücke, der bis vergangenes Jahr saniert worden ist. Das ist der Teil, auf dem Autos und Radweg ist. Dieser Teil wurde halt sehr gut bewertet oder gut bewertet. Und der eingestürzte Teil, der wäre nächstes Jahr mit der Sanierung dran gewesen. Und dieser Teil erhielt die Teilnote 3,4. Das entspricht nicht ausreichend. Nun ist man hinterher ja immer schlauer, aber hätte bei dieser Bewertung eigentlich nicht schon viel eher gehandelt werden müssen oder zumindest überdacht werden müssen, dass da Straßenbahnen drüber fahren?
Es ist so, dass bei einer solchen Note sofort dazu übergegangen wird, ein Bauwerk ständig zu überwachen und nicht nur alle 6 Jahre oder 3 Jahre nachzugucken. Und diese Überwachung ist ja auch installiert worden, schon übrigens vor längerer Zeit. So dass diese Brücke als durchaus adäquat beobachtet gelten kann.
Das sind die Daten, die Sie vorhin ansprachen. Ja.
Und wir müssen jetzt halt gucken, was diese Daten im Zusammenhang mit vielen anderen Indizien, die man jetzt erstmal auch noch identifizieren muss, was die zusammen zu sagen haben. Also die Note alleine ist jetzt keine Veranlassung, eine Brücke sofort zu sperren. Das würde zum Beispiel nur erfolgen, wenn zum Beispiel Risse sehr, sehr große Werte annehmen. Das bezeichnet man normalerweise dann im Bauwesen auch als Vorankündigung. Das heißt also, wenn Rissbreiten sehr groß werden, ist das ein Indiz dafür, da passiert irgendwas. Und dieses Ankündigungsverhalten haben wir normalerweise bei all unseren Bauwerken. Warum es in diesem Fall dieses Ankündigungsverhalten nicht gab, wissen wir eben auch noch nicht.
Das ist auch ein großer Unterschied, weil wir vorhin Genua angesprochen hatten. Da war ja ein Träger seit 1993, glaube ich, nicht gewartet worden in ausreichender Weise. Hier ist ja eine durchgängige Überprüfung sozusagen stattgefunden. Das macht jetzt ja aber dann den Eindruck nicht unbedingt besser, mit welchem Gefühl man jetzt über Brücken in Dresden fährt.
Also die Carola-Brücke war sicherlich schon ein besonderes Bauwerk. Vor allen Dingen war es hinsichtlich Konstruktion und Alter jetzt nicht so, dass man daraus auf andere Brücken in Dresden, Sachsen oder Deutschland schließen darf. Das heißt also, meine Einschätzung über die Sicherheit des Brückenbaus in Deutschland ist nach wie vor die gleiche wie vor 6 Jahren. Dass es eben trotzdem so einen Fall gibt, schließt unser Sicherheitskonzept nicht aus, macht es nicht besser, erfordert aber deswegen auch jetzt eine besonders sorgfältige Aufarbeitung.
Um vielleicht auch Maßnahmen zu ergreifen oder vielleicht Dinge zu finden, die man besser machen kann in Zukunft.
Wir werden, wie so häufig, sicherlich aus allem lernen.
Ja, vielleicht noch als Ergänzung zu diesem Brückentüff. Da wurden an der Carola-Brücke, an diesem jetzt eingestürzten Brückenzug, Mängel festgestellt. Da war von freiliegenden, korrodierenden Bewehrungen an der Hohlkastenunterseite, das ist ein Begriff, den wahrscheinlich Sie uns erstmal übersetzen müssen, die Rede, freiliegende, korrodierende Bewehrungen an den Gesimsen und mangelhafte Dichtungen im Gleisbereich. Vielleicht erklären Sie kurz, was sind das für Mängel und lassen die Rückschlüsse jetzt auf das zu, was wir gesehen haben?
Es ist so, dass die Kombination von Beton und Stahl dann besonders gut funktioniert, wenn der Stahl gut eingebettet ist in den Beton. Stahl selber will korrodieren, rosten und wird aber durch den pH-Wert im Beton, also Beton ist basisch oder eine Lauge, wird durch diesen pH-Wert daran gehindert. Das setzt voraus, dass die Betonüberdeckung, also die Dicke von der Außenfläche bis dann innen drin irgendwo in der Stahl kommt, dass diese Betonüberdeckung groß genug ist. Das sind in der Regel so bei Brückenbauwerken 4 bis 5 Zentimeter. Wenn jetzt diese basische Umgebung abgebaut wird durch Umwelteinflüsse, dann erreicht die Sauerstofffront irgendwann auch den Stahl und dann fängt er an zu korrodieren. Das Korrosionsprodukt, der Rost, hat ein größeres Volumen als der Stahl vorher. Das heißt also, dieser Rost drückt von innen gegen den Beton und führt irgendwann zu einer Abplatzung des Betons, also auch nach Jahren. Das ist dann der Augenblick, wo man dann außen solche abgefallenen Stücke sieht und man kann den rostenden Stahl wahrnehmen. Das betrifft jetzt dann nur, in Anführungsstrichen, diesen schlaffen Stahl, der jetzt dort in 4 Zentimeter Tiefe hoffentlich liegt. Wenn die Betonüberdeckung aus irgendwelchen Gründen nicht so groß ist, kann das eben schon früher passieren, nach 40 Jahren. Sonst passiert es eben vielleicht nach 80 Jahren. Das hat jetzt keinen Einfluss auf die Gesamttragfähigkeit des Bauwerks, weil dafür die Spannglieder verantwortlich sind, die wesentlich weiter innen im Beton liegen. Sodass also solche Schäden, wie Sie da beschrieben haben, optisch ein ganz schön deftiger Mangel sind, aber jetzt nicht unmittelbar zu einem Schaden führt.
Also nicht auf die Tragfähigkeit der Brücke Rückschlüsse zulassen. Die Brücke, wie sagten gerade so ein paar Altersangaben, wurde 1971 in Betrieb genommen. Es gibt jetzt in der Stadt auch anderswo und auch in Deutschland überall ältere Brücken. Welche Rückschlüsse lässt denn das auf die Bauweise oder vielleicht auch die damals verwendeten Baustoffe zu?
Also es ist so, dass wir gerade in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr viele Neubauten erlebt haben, die heute jetzt alle in dieses Alter kommen, wo man genauer nachschauen muss. Das ist der Grund dafür, weshalb tatsächlich heute jetzt nicht in Dresden oder Sachsen allgemein, sondern in Deutschland der Bestand an sanierungsbedürftigen Brücken relativ hoch geworden ist. Denn wir sanieren langsamer, als die Brücken altern. Wir leben quasi auf Verschleiß.
Wie viele über den Daumen gepeilt Brücken sind das in bundesweit?
Das schwankt je nach Statistik irgendwo zwischen 4.000 und 6.000 Brücken.
Das ist ja schon eine enorme Zahl.
Das ist eine sehr große Zahl.
Ich glaube, um die sanieren zu können, bräuchte man Jahrzehnte, vielleicht sogar noch mehr.
Im Moment werden ungefähr 200 Brücken pro Jahr neu gebaut oder saniert. Hm. Daraus können Sie schließen, dass das dann mindestens 20 Jahre dauert. Hm. Nun gibt es die Absicht unseres Verkehrsministers, die Anzahl der Brücken pro Jahr zu steigern. Das können wir aber jetzt nicht tun, indem wir mehr Personen da dran stecken, die das machen, denn die haben wir nicht. Das heißt, die einzige Chance besteht darin, dass wir Sanierungsverstärkungsverfahren anwenden oder auch neue entwickeln, die deutlich effizienter sind als die bisherigen. Hm. Wir müssen schneller sanieren. Wir müssen dort eben nicht nur Geld pro Brücke rechnen, sondern wir müssen auch investieren in Forschung, damit tatsächlich neue, schnelle, schnell zulassbare Verfahren entwickelt werden.
Forschung ist genau Ihr Thema, an dem arbeiten Sie tagtäglich. Kommen wir gleich noch drauf. Was mich noch interessiert ist, wieso funktioniert das nur so schleppend? Warum kommt das so schleppend voran, diese Sanierung? Was sind die Ursachen dafür?
Ich nenne Ihnen mal zwei Zahlen. Mhm. Das eine, das gesamte Bauwesen jetzt, nicht nur der Brückenbau. Das gesamte Bauwesen hat einen Anteil von ungefähr 11,6% am Bruttoinlandsprodukt. Der Forschungsanteil des Bundes, gerechnet auf alle Forschungsmittel, die der Bund ausgibt, entfallen 0,6% auf das Bauwesen. Sie können das nochmal runterrechnen, umso weniger Forschung wird zum Beispiel für den Brückenbau betrieben. Selbst wenn heute, wie meine Kollegen und ich, am Brückenbau forschen, haben wir viel, exorbitant viel zu wenig Geld zur Verfügung, um die Forschung in der Geschwindigkeit voranzubringen, wie das notwendig wäre. Mhm. Weshalb wir eben schon vor einigen Jahren ja den Vorschlag gemacht haben, Sie werden es wissen, dass so ein Großforschungszentrum zum Bauen installiert gehört, was aber ja damals bei der Auswahl nicht berücksichtigt wurde, weil das Bauen tatsächlich für viele Menschen unter dem Radar läuft. Dass wir heute in einem sicheren Gebäude hier sitzen und wir keine Angst haben, dass die Decke jetzt auf uns einstürzt, das nehmen wir, wie heißt das, for granted. Wir nehmen es als gegeben und freuen uns, wenn wir uns freuen, wenn wir es überhaupt bewusst wahrnehmen. Denn es ist ja auch kein Zufall, dass Sie heute hier am Tisch sitzen, wo etwas passiert ist und wir uns bisher nicht kennengelernt haben, weil Sie über die fantastischen Ergebnisse des Brückenbaus oder der Forschung sich informieren wollen. Es ist tatsächlich so, dass das Bauwesen im Verhältnis zu anderen Disziplinen, dem Automobilbau, der Weltraumfahrt, tatsächlich unter dem Radar fährt. Und dieses Bewusstsein müssen wir tatsächlich an allen Stellen, bei Journalisten, bei Politikern, bei Verbandsvertretern, tatsächlich schärfen, dieses Bewusstsein.
Also diese Bewusstseinsschärfung ist auf jeden Fall in diesem Podcast schon mal angekommen. Aber es ist doch das Wesen von Nachrichten nachzufragen, wenn etwas passiert ist. Also ist es auch, das eine ist die Ursache, das andere ist die Wirkung. Aber natürlich ist da auch was dran, dass man über die Fortschritte mehr sprechen sollte, denn die sind ja auch da. Sie entwickeln an modernen Baustoffen, beispielsweise Carbonbeton, der auch, wenn ich richtig informiert bin, bei dem sanierten Teil der Carola-Brücke zum Einsatz gekommen ist. Erklären Sie vielleicht mal, was muss denn getan werden, um moderne Baustoffe vielleicht schneller auch in solche Sanierungsprojekte einfließen zu lassen?
Also natürlich war heute früh eine der ersten Fragen, ob dem Bauwerk was passiert ist, wo Carbonbeton eingesetzt worden ist. Das ist es nicht. Hm. Wobei man aber berücksichtigen muss, dass der Carbonbeton tatsächlich bei der Verbreiterung des Fuß- und Radweges verwendet wurde, weil dadurch die Auskragung über den Hohlkasten hinweg größer ausgeführt werden konnte, breiter ausgeführt werden konnte, weil durch den Carbonbeton selber viel Gewicht gespart wurde. Hm. Das heißt also, wir sind verantwortlich dafür, dass jetzt so ein breiter Geh- und Radweg ist auf der einen Brücke. Mhm. Der Carbonbeton kam weder bei den Straßenbrücken noch war geplant für die dritte Brücke zum Einsatz, um die Tragfähigkeit des Gesamtbauwerks zu erhöhen. Dieses haben wir allerdings tatsächlich in anderen Fällen schon durchgeführt. Im Frankfurter Raum sind 3 Autobahnbrücken mit Carbonbeton verstärkt worden, die jetzt wieder deutlich mehr Lebensdauer haben werden. In Bayern wird zurzeit eine Brücke über die Donau verstärkt, um mehr Kräfte aufnehmen zu können. Also in Einzelfällen klappt das schon. Was uns aber fehlt, ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Carbonbetons für die Verstärkung im Brückenbau. Daran müssen wir jetzt umso intensiver arbeiten, was allerdings mit großen Investitionen verbunden ist.
Ich wollte gerade fragen, wo liegen denn da die Bremsklötze?
Die liegen nicht beim Deutschen Institut für Bautechnik, was andere so gerne sagen, sondern in dem Fall tatsächlich an jemandem, der bereit wäre, die Kosten für die notwendigen Versuche und dann auch für die Arbeiten im
Deutschen Institut. Da sind wir wieder bei den 0,06%.
0,6%.
0,6%. Ja. Also wir halten fest, es muss auf jeden Fall etwas mit der für die Forschung getan werden, dass moderne Baustoffe besser zum Einsatz kommen. Ich würde gerne nochmal speziell zurückkehren, nochmal zur Carola-Brücke. Da sind wir nämlich vorhin abgebogen in diese Richtung, was Sie eigentlich jeden Tag machen, außer wenn Sie sich gerade an einer Einsturzstelle umsehen. Die Carola-Brücke, das ist noch ein wichtiger Aspekt, der eine Rolle spielt bei der Bewertung der gesamten Lage heute Morgen, führt auch Fernwärmeleitungen mit sich. Es hat auch dazu geführt, dass große Teile der Fernwärmeversorgung in Dresden ausgefallen sind. Ist das üblich, dass Brücken auch solche Infrastrukturen, solche wichtigen Infrastrukturen mittragen?
Dass es Fernwärme ist, ist jetzt nicht die Regel, aber es kommt öfter vor. Denn natürlich müssen Versorgungsleitungen aller Art ja auch Flüsse überwinden. In ganz seltenen Fällen werden eigene Brücken für solche Versorgungsleitungen gebaut. Aber in den meisten Fällen nutzt man natürlich dann ansonsten vorhandene Überquerungen über einen Fluss, sodass es also jetzt keine besondere Überraschung ist, dass Fernwärmeleitungen betroffen sind. Aber ebenso wie die Straßenbahn arbeiten jetzt die Energieversorger natürlich daran, dass so wie Umleitungen für die Straßenbahn auch Umleitungen für das Fernwärmenetz gefunden werden. Und ich glaube, dass man da schon sehr weit ist.
Eine abschließende Thematik noch, Thema Sanierung. Wie lange dauert es eigentlich, eine Sanierung einer Brücke zu vollziehen? Also wie viele Jahre muss man da kalkulieren?
Das kann man nicht pauschal beantworten, weil es sehr stark davon abhängt, was an einer Brücke sanierungs- oder verstärkungsbedürftig ist. Ich kann Ihnen sagen, bei den drei Brücken im Frankfurter Raum hat es ungefähr 6 Wochen gedauert. Das war eine sehr konzentrierte Maßnahme und war eben entsprechend auch schnell und erfolgreich durchsetzbar. Bei anderen Brücken können die Ursachen ganz andere sein und dann kann es auch sein, dass sie länger gesperrt werden muss, um sie dann ohne Verkehrsbelastung dann in einen neuen Zustand zu versetzen. Das kann auch dann einige Monate dauern.
Es gibt ja auch unterschiedliche Bauweisen von Brücken. Sie sprachen vorhin schon an, aus Stahl, Beton mit Bögen, Seile. Es gibt halt wirklich verschiedenste Brückenarten. Gibt es vielleicht auch Brücken, die besonders anfällig sind und umgekehrt vielleicht auch welche, die besonders langlebig sind?
Da gibt es durchaus Unterscheidungsmöglichkeiten, die, wenn ich sie Ihnen jetzt sagen würde, sehr fachlich alle klingen würden. Da geht es über statisch bestimmte und statisch unbestimmte Systeme, über Duktilitäten, Verformbarkeit, Redundanz, Resilienz. Das zu verallgemeinern ist ziemlich schwierig.
Dann blicken wir vielleicht mal speziell nochmal auf Dresden. Da fallen mir spontan 2 Brücken noch ein, über die wir vielleicht abschließend noch reden. Die Nossener Brücke und das Blaue Wunder. Das Blaue Wunder hat sogar eine noch schlechtere TÜV-Note als die jetzt eingestürzte Carola-Brücke. Ich meine, es sind 3,5 bis 4,0. Das ist die Zustandsnote ungenügend und die Nossener Brücke, dort sieht es auch nicht viel besser aus. Dort ist auch nur noch Tempo 30 für Autofahrer erlaubt. Zustand ebenfalls schlecht. Da liegt die Frage nahe, in Dresden droht ein, wir haben es genannt, Brückenkollaps.
Also beide genannten Brücken werden sehr intensiv überwacht. Bei der Nossener Brücke ist der Neubau bereits in Planung und wird demnächst auch umgesetzt werden. Beim Blauen Wunder gibt es eben tatsächlich Konzepte, da man die ja nicht abreißen und neu bauen will, wie tatsächlich einzelne Elemente dieser ja wunderschönen Stahlbrücke ersetzt werden, um dann sukzessive tatsächlich das Sicherheitsniveau wieder anzuheben. Bis dahin ist eben tatsächlich das Mittel der Wahl, den Verkehr so stark wie möglich zu beschränken, Tempo 30 ist eine Maßnahme, weil dann tatsächlich auch weniger Schwingungen natürlich auftreten. Ich wünschte, alle Autofahrer würden sich daran halten. Denn oft fahre ich mit 30 über diese Brücke und werde sehr schwungvoll überholt. Das gleiche gilt beim Blauen Wunder. Auch da hat man ja dann Verkehrsbelastungen limitiert, um dann eben keine Gefahr entstehen zu lassen.
Wie war das an der Carola-Brücke? Gab es da, die Straßenbahn fuhr ja über diese Trasse, die jetzt runtergebrochen ist, gab es da Geschwindigkeitsbegrenzungen? Ich bin da jetzt nicht...
Meines Wissens nicht.
Hätte das vielleicht auch bei dieser Zustandsbeschreibung nötig sein können?
Wir müssen bedenken, dass jetzt der Einsturz passiert ist, ohne dass irgendeine Straßenbahn, Gott sei Dank, in der Nähe war. Also es ist sozusagen nur unter Eigengewicht passiert, nur in Anführungsstrichen. Das heißt also, dass die Belastung der Straßenbahn keine ursächliche Bedeutung wahrscheinlich hatte. Also da sie nicht da war, kann sie nicht beteiligt sein.
Abschließende Frage. Welche Konsequenzen wird der Einsturz dieser Brücke haben? Also einerseits, wer haftet für so etwas? Und andererseits, wie lange dauert es, bis diese Brücke wieder errichtet sein könnte?
Also was auf jeden Fall als Konsequenz da sein wird, wir werden wieder was lernen. Und das kann dann eben auch Auswirkungen haben auf andere Bereiche. Wie lange es dauert, vermag ich nicht zu sagen, denn dazu müssten wir erst wissen, was tatsächlich ursächlich war oder welche Kombination von Ursachen da vorliegen. Die Stadt, die Brücke gehört der Stadt und es hat sicherlich jetzt auch die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie entweder dann wieder freigegeben wird oder hat die Verpflichtung, jede andere Maßnahme zu ergreifen, die jetzt aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.
Wir werden sehen in den nächsten Wochen, was da noch herauskommt und wie es weitergeht. Das war erstmal für den Moment Professor Manfred Kurbach, Institutsdirektor am Institut für Massivbau an der TU Dresden und aktuell gefragter Brückenexperte. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und damit geht auch diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Eine, die zumindest mir in Erinnerung bleiben wird. Ich hoffe, Sie fühlen sich mit diesem ersten Überblick direkt am Tag dieses Unglücks zunächst gut über die Lage informiert. Ein Thema in Sachsen wird der Einsturz der Carola-Brücke in den kommenden Tagen und Wochen, das haben wir hier auch in diesem Podcast mehrfach gehört, auf jeden Fall bleiben. Wir bei sächsische.de berichten aktuell noch in einem Newsblog über das Thema. Dort erfahren Sie fortlaufend neue Hintergründe und Fakten zu diesem Thema und in den kommenden Tagen und Wochen werden wir das dann mit zahlreichen Artikeln, Hintergründen und alles, was es eben Neues dann dazu berichten gibt, auf unserem Portal zur Verfügung stellen. Ich empfehle Ihnen außerdem, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, unseren kostenlosen WhatsApp-Newsdienst. Den finden Sie in den Kanälen bei WhatsApp. Einfach mal nach sächsische.de suchen und abonnieren, dann verpassen Sie keinesfalls die aktuellen Neuerungen und Nachrichten in, über und aus Sachsen. Ja, damit tschüss. Bis zur nächsten Folge hier im Podcast Thema in Sachsen.